Let's talk about six. Eine Winter Day, Hockey O'Clock, Original Series.
Winter Day, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Mit mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Das große Finale von Let's Talk About Six, eine Winter Day Hockey O'Clock Original Series. Sechster und letzter Teil. Über die große, über die ikonische Nummer 6. Vergangenen Herbst ist ja auch unterm Hallendach der Steffel Arena verewigt worden. Das Number Retirement als großer Höhepunkt der Karriere von Raphael Rotter, jetzt Assistant Coach in Diensten des EC Kitzbühel, der mir noch einmal gegenüber sitzt, mit dem ich noch einmal eine Karriere Revue passieren lassen durfte, die so viele Höhen, aber wahrscheinlich auch so viele Tiefen wie wenig andere hatte. Raphael, freue mich sehr, dass du ein letztes Mal noch Zeit nimmst, hoffentlich nicht das allerletzte Mal, aber zumindest vorläufig das letzte Mal Zeit nimmst, mit mir über Eishockey zu plaudern.
Ja, danke nochmals. Ich bin schon ziemlich traurig, dass das jetzt das letzte Mal ist. Die Gespräche waren sehr schön, sehr aufschlussreich und ja, haben wirklich Spaß gemacht.
Das freut mich einerseits zu hören und andererseits ist es ja so, ich bin großer Fan von Wortspielen. Nicht, dass ich jetzt so große Wortakrobat wäre, aber ein gutes Wortspiel gefällt mir dann doch sehr. Und es hat tatsächlich bis jetzt gedauert, um für mich irgendwie zu identifizieren, dass das Wort Legende auch das Wort Ende beinhaltet. Das ist eigentlich so simpel und manchmal sieht man dann aber den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wann hat sich für dich abgezeichnet, dass deine Spielerkarriere zu einem Ende kommen wird?
Ich habe in der folgenden Folge das Wort Spaß extrem in meinen Worten definiert für dich, wie sehr mir das bedeutet und wie Spaß ich immer hatte in meiner Karriere und jetzt noch immer habe und hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch weiterhin habe. Nur hat es dann letztes Jahr in Kitzbühel auch total Spaß gemacht. Wie früher, Hammer. Aber mit der Bandscheibe, mit meinen Bandscheibenproblemen, war das abseits der Eishalle einfach kein Spaß mehr. Es hat mir wehgetan, ich konnte kaum gehen, ich habe richtig schlimme Schmerzen gehabt. Und es war für mich ziemlich simpel, auch wenn es wehtut und traurig ist und voll scheiße ist. Aber wenn ich dann keinen Spaß mehr habe und auch nicht in meinem privaten Leben, dann ist es ein Zeichen für mich. Und Gesundheit geht vor. Und ich will Joy und Spaß in meinem Leben haben und hoffentlich mit meinen Kindern irgendwann einmal spazieren gehen können, Sachen unternehmen können, da sein können für meine Eltern, für meine Familie, für meine Frau, handwerkliche Sachen hoffentlich in meiner Wohnung oder hoffentlich in einem Haus machen können für meine Familie, für Freunde und mich einfach bewegen können ohne jeglichen Schmerz und das Leben auch so genießen können in meinem Alter. Und ja, das war das Zeichen für mich und das war auch eine ziemlich simple Entscheidung. Aber wer weiß, das ist eine Bandscheibe. Heutzutage mit der fortgeschrittenen Technik, vielleicht kann man sich irgendwann operieren lassen und dann bin ich wieder einsatzfähig wie vorher, weil ich bin ja doch noch körperlich ziemlich gut beieinander. Und vielleicht vergeht der Schmerz wieder, wer weiß. Ja, ich schreibe mich da nie ab und ich halte mich noch immer ziemlich fit. Ja, ich sag niemals nie, also wer weiß. Vielleicht kann ich dieses Jahr wieder Eishockey spielen, was ich nicht glaube. Und ich freue mich jetzt auch schon extrem auf meine neue Position in Kitzbühel mit Marco. Freue mich extrem drauf und bin auch sehr, sehr dankbar Kitzbühel, der ganzen Organisation, dem Präsidenten, dem Management, dass sie mich da supporten, dass sie mir diese Aufgabe geben, da als Assistant Coach zu wirken. Und das ist ein super Start für mich. Hoffentlich in einer langen Karriere.
Wir zeichnen diese Folgen naturgemäß vor deinem offiziellen Amtsantritt oder ein klein wenig vor deinem offiziellen Amtsantritt als Assistant Coach auf. Heißt, wenn diese Folge von Let's Talk About Six erschienen ist, wirst du schon die ersten Spiele auch als Assistant Coach gecoacht haben. Kann dir auf diesem Wege dafür nur alles erdenklich Gute wünschen. Als wir letzte Woche miteinander sprechen durften, haben wir das Gespräch beendet mit den oft mühseligen Vertragsverhandlungen und dann aber trotzdem dem positiven Ergebnis für dich, dass du einen Dreijahresvertrag nach deiner MVP-Saison rausschlagen konntest. Und dann endet dieser Dreijahresvertrag und auf einmal sieht man die Nummer 6 in Linz. Im dritten Jahr vielleicht dieses Dreijahresvertrages. War es da schon etwas, mit dem du dich beschäftigt hast, das vielleicht nicht deine komplette Karriere oder der komplette Herbst deiner Karriere in Wien passieren wird?
Ich habe schon angesprochen, öfters in den Folgen zuvor auch, du musst doch immer Glück haben, dass vielleicht der Coach sich ein bisschen pusht und hinter dir steht und dich mag. Und ich glaube, diese 3 Jahre da mit dem Dave Cameron, das war einfach ein Coach, mit dem ich nicht so gut konnte, aus verschiedenen Gründen. Er hat vielen Spielern in der Mannschaft extrem geholfen, wie Ali Vukovic, wie Benjamin Nissner, Peter Schneider, vor allem aber den Benny auch, weil die so total viel gespielt haben und sich dementsprechend weiterentwickelt haben. Und ich bin total happy für die. Mich persönlich, mir persönlich hat der Herr Dave Cameron nicht sehr viel geholfen. Und hat man auch an meiner Eiszeit gesehen, an meiner Rolle. Das hat sich ja nichts meiner Intensität und meinem Profitverhalten geändert. Ich war noch immer der super Trainierer und habe mich immer reingehaut. Also von meinem Charakter hat sich nichts geändert. Ich war natürlich öfters verletzt, was ich auch verstehen kann, dass ich da nicht zu meinen besten Kräften kommen könnte und dann ich nicht oft eingesetzt worden wurde. Also ich habe schon gesagt, es gibt viele verschiedene Aspekte, warum ich nicht so viel gespielt habe und warum der Herr Dave Cameron nicht unbedingt mein größter Fan war. Das gehört dazu zum Eishockey, ist ganz normal. Nichtsdestotrotz, trotz meiner vielen Verletzungen habe ich, glaube ich, im letzten Jahr, in meinem dritten Jahr, in 14 Spielen, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe ziemlich gut gepunktet. Ich bin mir nicht sicher, das wird jetzt kurz nachgeschaut.
14 Spiele, 17 Punkte.
Ich hatte in meinem dritten Jahr 14 Spiele und 17 Punkte. Hatte einen doppelten Sprunggelenksbruch davor und hatte trotzdem 14 Spiele, 17 Punkte. Und ich weiß nicht, ein Punkt pro Spiel in den letzten 3 Jahren in der Winter-Eishockey League, ich glaube, da würde ich schon ziemlich weit oben sein, da in der Rangliste.
Ist auch in der Tat so. Es gibt keine Handvoll Point-per-Game-Scorer.
Dankeschön. Und nach dem Jahr hat mir leider das Management von den Schwuzer Vienna Capitals ja einfach einen Vertrag angeboten, den ich finde nicht verdient habe. Das konnte ich nicht nachvollziehen und musste leider eine Entscheidung treffen, dass ich Wien verlasse.
War das für dich dann Tabula Rasa? Also hättest du dich in jedem Trikot gesehen oder gab es eine Liste mit Prioritäten und Präferenzen?
Nein, also ich wäre... Ich habe mit einigen Mannschaften natürlich geredet, weil natürlich ich glaube schon, dass ich damals trotzdem ein begehrter Spieler war. Ich meine, ich hatte viele Verletzungen, aber ich hatte trotz wenig Eiszeit in 14 Spielen 16 Punkte. Und ich glaube nicht, dass das so schlecht ist. und dass ich noch einiges in mir hatte. Und habe mich, wenn, in Linz gesehen oder in einem komplett anderen Bundesland, wie zum Beispiel Innsbruck. Klagenfurt, weiß nicht, ob sie überhaupt interessiert waren, ich bin mir nicht sicher, aber Klagenfurt hätte ich mich nicht gesehen. Auch nicht in Salzburg, aber Salzburg, da wäre ich gar nicht im Radar gewesen, weil ich natürlich, weil die eine ganz andere Linie gehen und auch schon Veterans, Super Veterans in ihren Reihen haben. Aber ja, wäre auch möglich gewesen, hätte ich auch.
Gerade erst in dieser Offseason den 36-jährigen Andrew Rowe unter Vertrag genommen haben.
Sorry, genau. Also wäre ich auch offen gewesen. Aber damals hat mir Linz wirklich ein Hammer-Angebot gemacht. Damals das Management, das war der Gregor, glaube ich, hat mir wirklich ein super Angebot gemacht. Bin zwar da mit dem Gregor nicht sehr gut auseinandergegangen, weil es verschiedene Dinge passiert sind in Linz, die ich jetzt nicht alle erwähnen muss. Sehr schade, weil ich den Gregor in meinen Zeiten von Salzburg noch kannte und eigentlich immer mit ihm gut konnte und wir da einfach nicht gut auseinandergegangen sind. Und er, glaube ich, das würde auch zugeben, glaube ich, einiges nicht richtig gemacht hat. Und vielleicht habe ich mich auch in manchen Situationen nicht ganz richtig verhalten, aber fand das einfach nicht okay, was da abgelaufen ist in Linz. Und das war vieles von seiner Seite her.
Weil es war ja auch von außen ersichtlich, diese Chaos-Saison in Linz. Ja. Und sorry, dass ich da jetzt unterbreche, aber bevor ich es vergiss und das dann außen vorbleibt, das war die zweite von zwei völlig chaotischen Jahren.
Genau, ja.
In Linz war auch viel mit Phil Lukas, der dann zum, ehrlicherweise muss man sagen, Retter des Linzer Eishockeys amassiert ist in der Folgesaison, gesprochen. Ja. Und es hat ja dann letztlich auch in diesem zweiten Jahr Gregor Baumgartner den Job gekostet als Manager. Wie war es für dich, zwar ein Hammer-Angebot zu haben, aber mittendrin in diesem Negativitätsstrudel zu sein?
Also für mich war es sehr wichtig, dass der Brian noch immer in Linz war, weil das auch über die Jahre ein Freund von mir geworden ist vom Nationalteam. Ich habe mich immer super mit ihm verstanden und der mir total geholfen hat in Linz auch anfangs. Ich kannte natürlich andere Spieler von Linz auch und jeder war sehr, sehr, sehr hilfsbereit gleich anfangs an. Auch die Leute, die in der Organisation gearbeitet haben, in der Office, haben sich alles so bemüht. Es ist so traurig, dass es eben so ein verkorkstes Jahr war. So traurig, weil es wirklich eine Organisation, die ich wirklich, die sich so bemüht haben, um mich auch gleich. Und ich bin nicht gerade der Publikumsliebling dort, die haben mich dort gehasst. Hassen mich wahrscheinlich noch immer. Aber sie haben mir eine Chance gegeben und das ist nicht das Normalste, dass man da eine Chance vom Derby-Gegner eigentlich bekommt. Ich habe die Zeit genossen, auch wenn es verkorkst war und crazy. Ich habe die Zeit genossen, habe mich dann leider verletzt und wir hatten keine gute Saison mannschaftlich und hatten so und so viele Trainer und der Manager wurde eben dann Jahre darauf dann gefeuert. Ich habe auch den Präsident, den Herrn Nader, kennengelernt und auch der, den ich jetzt nicht lange kenne, ist auch zu einem, ich will nicht sagen Bekannten, aber auch zu einem Freund herangewachsen, nicht besten Freund, den jeden Tag anruft, aber wir haben uns sehr gut verstanden und ich finde Hammer, was der jetzt mit Linz gemacht hat und in die Richtung, in die sie gehen. Und der hat sich da so reingehaut. Also den habe ich jeden Tag fast in der Kabine auch gesehen. Aber nicht im negativen Sinn. Einfach wollte er sich da integrieren. Genau, dankeschön. Und wollte einfach mehr dazulernen auch. Und zeigen, dass er eben da ist für die Mannschaft und auch für das Linz Eishockey. Und ich finde toll, was er da jetzt aufgebaut hat und wünsche wirklich Linz nur das Beste in der Zukunft.
Es gibt Hands-on-Manager und Präsidenten und dann gibt es hands-on Manager und Präsidenten. Und Peter Nader ist wirklich eines der sehr, sehr positiven Beispiele. Du durftest ja selber auch schon miterleben, dass die meisten Dinge, mit denen er sich beschäftigt, er sich auch immer Expertenrat dann dazu holt und dieser Teamgedanke in Linz so wieder im Vordergrund steht. Mini-Exkurs, auch was deine Karrierezahlen anbelangt, gegen welche Mannschaft glaubst du denn, dass du als Mitglied der Vienna Capitals am öftesten getroffen hast und am öftesten assistiert hast?
Naja, wenn du mich jetzt nach unserem kurzen Gespräch über Linz fragst, wird es wahrscheinlich Linz gewesen sein.
22 Tore und damit ja, am mit Abstand meisten in einer Karriere gegen Linz, 40 Assists ja, und damit am ja, mit Abstand meisten gegen die Black Wings. Das könnte einer der Gründe sein, warum, warum die Fans dich vielleicht noch immer hassen. Ja. Da gibt's ja so viele kluge und treue Eishockey-Fans, die dann auch wirklich ein Elefantengedächtnis haben. Und auch vor diesem Hintergrund, wie komisch war es, nach so langer Zeit wieder ein Jersey mit der 6 drauf anzuziehen, das eben nicht gelb-schwarz ist?
Ja, also es war skurril für mich. Also ich meine, ich spiele dann auf einmal in Linz, das war der Derby-Gegner. Ich wurde gehasst in Linz, auch in den Playoff-Series, die waren immer crazy. Aber Linz ist zwar keine wunderschöne Eishalle und keine große Eishalle, aber
sie hat Charme.
Das auch, und die Fans machen sie zu der Eishalle, der sie ist. Und in Linz hast du nicht, wenn gerade Corona ist oder andere Probleme mit dem Verein gibt, hast du einfach fast immer eine volle Halle und Leute, die einfach mitgehen mit der Mannschaft. Und in Linz spürt man das extrem. Ich meine, man braucht nur die Schiedsrichter fragen. Die spüren das auch extrem, wie man nach manchen Entscheidungen das beurteilen kann. Und das war in Linz einfach unglaublich. Und ich wollte dort sein. Und natürlich war es auch super, weil es eine Stunde nur von Wien entfernt war, eineinhalb. Es war optimal für mich. Ich kannte viele Spieler, mit dem Brian natürlich, einen Spieler, den ich schon jahrelang kenne, einen super Typen. Und das hat mir alles einfacher gemacht. Und natürlich war das Angebot auch sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Also das Angebot war top. Und ja, dann hat es mich nach Linz gezogen und alle sagen, ja, verkorkstes Jahr. Und hat man mal in der Saison gedacht, verkorkstes Jahr, ich habe gar nichts verloren. Was habe ich verloren? Gar nichts. Ist Wien Meister geworden? Nein. Hätte ich Meistertitel in Wien gewonnen? Nein, gar nichts. Ja. Ich habe mal schlecht abgeschnitten. Das Jahr darauf, 2 Jahre später, hat Wien schlecht abgeschnitten. Ja. Gehört dazu, das ist Hockey. Und trotzdem habe ich wieder neue Leute kennengelernt, eine neue Organisation kennengelernt, neue Freunde gemacht, vielleicht auch ein paar Feinde, können auch leicht sein, aber es war ein Erlebnis und ich finde super, dass ich den Schritt gemacht habe und auch dem Management in Wien gezeigt habe, okay, ich kann auch diesen Schritt machen. Aber ich glaube schon, dass ich dann auch im Endeffekt, haben wir auch darüber geredet, weil das ist vielleicht ein bisschen falsch formuliert worden, dann in den Medien ist das auch falsch rausgekommen, dass, wie Sie gesagt haben, dass der Vertrag war ein Witz und eine Verarschung gewesen oder so, was Sie auch immer geschrieben haben, was wahrscheinlich auch falsch rausgekommen ist. Natürlich, ich war nicht mit dem Vertrag zufrieden und ich fand, ich wurde mir gesteht mehr und das war meine Meinung und das gehört euch zum Eishockey dazu. Ich habe dann den Schritt nach Linz gemacht. Nach dem verkorksten Jahr habe ich mich mit den Capitals wieder unterhalten und auch durch Dave Ball, glaube ich, was waren sie wieder dafür bereit und ich auch zusammenzuarbeiten.
Ich möchte dann auch noch dazu kommen, aber diese Saison markiert für dich auch einen Einschnitt und wir haben im Laufe dieser Serie auch schon über Jeff Skinner gesprochen, der über 1000 NHL-Spiele absolviert hat, nie Playoffs gesehen hat und weiß, wie es sich anfühlt, ein einziges Playoff-Spiel in der National Hockey League zu absolvieren. Mit der Ausnahme deiner Saison in Salzburg hast du in deiner Karriere, wenn du fit warst, Kreuzbandriss-Saison 11-12 ausgenommen, immer Playoff-Hockey gespielt. Mhm. Linz war 21-22 abgeschlagener Letzter in der Tabelle, 37 Punkte. Zum Vergleich, man hätte um die 10-platzierten Graz 99ers abzufangen und in die Pre-Playoffs zu kommen, 34 Punkte mehr am Konto gebraucht. Also mehr, also fast doppelt so viel, als man über die Saison gesammelt hat. Das sind absurde Werte. Das war eine auch absurd schlechte Mannschaft, Trainerwechsel und dergleichen. Du weißt, du warst Teil davon, aber das ist die harte sportliche Realität. Und wenn es kein verkorkstes Jahr war oder du es nicht als, es war ein Jahr, Wien ist nicht Meister geworden, Linz logischerweise auch nicht. Aber wie war es dann auf einmal in der Postseason oder so früh, wie selten zuvor, Zuschauer sein zu müssen?
Schön. Ja, es war schön. Es war einmal in meinem Leben, hatte ich einmal im Februar, seit Februar Urlaub. Und natürlich unter Saison willst du es nicht, aber es war mal schön. Mein Körper, ich habe mich da wieder verletzt, ich habe meinen Meniskus wieder eingerissen in Linz. Und habe aber nach meinem Meniskusriss, 2 Wochen später, bin ich am Eis gestanden und habe gespielt. Und wurde auch operiert. Also ich habe wieder alles reingehaut und natürlich war mein Körper wieder fertig. Also ich habe ja trotzdem, auch wenn wir schlecht gespielt haben, ich habe natürlich wie alle anderen Spieler in der Mannschaft alles versucht, jedes Spiel. Und natürlich ist das nicht einfach. Und umso schlimmer ist das Ganze, umso mehr versuchst du zu machen. Ja, und es war wirklich einmal schön und angenehm, einfach lange Urlaub zu haben und abzuschalten können und dich neu über alles nachdenken zu können und sagen, okay, machst du jetzt wieder den Schritt zurück nach Wien, du kannst dir Zeit lassen, du gehst in die Halle in Wien, siehst die Leute, schaust die paar Partien an, freust dich für die Wiener, wenn sie weiterkommen, siehst das alles von außen einmal, wie das ist. Ja, es war angenehm. Ja, und ich finde, das ist überhaupt nichts dabei, das zu sagen. Es war total angenehm und gemütlich. Ich konnte mich perfekt auf die kommende Saison vorbereiten, hatte sehr viel Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden, konnte abschalten. Ich sage jetzt nicht, dass ich das jedes Jahr gebraucht hätte oder öfters. Es ist schon gut, dass das einmal passiert ist in 13 Jahren. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, Graz in den letzten Jahren, wie müssen sich diese Mannschaften fühlen? Ich meine, die haben jedes Mal 6 Monate lang Urlaub. Wie schwer das ist, wieder hineinzukommen, weil das habe ich ja dann auch gefühlt. Ne? Es ist ja bis 6 Monate nicht am Eis und nicht in Wettkämpfen, also beziehungsweise spielen. Und das ist natürlich nicht leicht und das will man natürlich auch nicht. Und dann denke ich mir, okay, die haben das fast jedes Jahr, aber ja, es hat einmal gereicht, das war angenehm. Aber ja, ich brauche es jetzt nicht wieder unbedingt noch einmal.
Du hast angesprochen, dass der Körper natürlich auch schon müde war, auch wieder Verletzungen, das Ganze im Spätherbst der Karriere. Möchte den nächsten Teil dieser auch nochmal Karriere-Rückschau und Zusammenfassung nutzen, noch ein klein wenig über Körper und auch Geist zu sprechen. Wir machen eine ganz kurze Pause bei Win Today Hockey O'Clock, bei dieser Win Today Hockey O'Clock Original Series bei Let's Talk About 6.
Win Today Hockey O'Clock. Let's Talk About 6 wird unterstützt von der NH Energieprojekte GmbH. Getreu dem NH Energieprojekte GmbH Motto, Energie muss bezahlbar und zugänglich für alle sein, bekommen die Kundinnen und Kunden nicht nur günstigen grünen Strom, sondern auch energieeffiziente Häuser oder Immobilien. Dabei legt die NH Energieprojekte GmbH großen Wert auf eine offene und transparente Kommunikation. Denn das Ziel ist es, stets klare und verständliche Informationen zu bieten, damit die Kundinnen und Kunden fundierte Entscheidungen treffen können. Egal ob bei Bauprojekten, Photovoltaik, Strom- und Gasoptimierungen oder Finanzierungshilfen. Alle Informationen dazu gibt es unter www.nh-energie.com.
Win today, hockey, over. Zurück bei Let's Talk About 6 mit Raphael Rotter, Teil 6, der letzte dieser großartigen, grandiosen und für mich bewegenden Serie im Rahmen eines Win Today Hockey O'Clock Spezials, einer Win Today Hockey O'Clock Original Series. Etwas, worüber wir uns noch nicht unterhalten haben, ist, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne, der Körperkult. Du sitzt mir gegenüber mit kurzen Hosen. Warst doch nie jemand, der jetzt irgendwie verborgen hat, was am Körper passiert und dergleichen. Auf den Oberschenkeln sind 2, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Wölfe.
Wehe dir.
Tätowiert.
Das ist aber kein Wolf. In Vorarlberg vielleicht.
Kein Wolf? Was ist das?
Das ist ein Bär.
Ist das ein Bär? Okay. Ja. Da ist ein Wolf? Ja, beides richtig. Bär.
Nein, ein
okay,
Wolf.
Okay, ein Wolf, ein Bär. Okay. Mal sehen, Blickwinkel und dann
kein Problem.
Flora, Fauna, nicht meine Freunde. Wann hattest du dir das erste Tattoo zugelegt?
Boah, ich wollte immer schon Tattoos, mein ganzes Leben lang. Im Judentum bei uns ist es eigentlich nicht erlaubt, das ist eigentlich überhaupt, das steht halt im Alten Testament, aber ja.
Uneheliche Kinder sind im Christentum auch nicht erlaubt und ich glaube, ohne uneheliche Kinder wird es die Menschheit nicht mehr geben. Also.
Ja, genau.
Wenn man sich immer an Regeln halten würde, klar.
Genau. Und ja, es wurde früher natürlich nicht gern gesehen, aber ja, es ist ja, eine Kultur entwickelt sich ja auch immer weiter. Und heutzutage, wenn du in Israel bist, ist jeder zweite Jugendliche tätowiert. Ich habe es damals nie gemacht, weil mein Großvater auch im Weltkrieg war und auch im Stadtchor, in der Synagoge, im jüdischen Chor gesungen hat und im Tempel und auch in der Gemeinde einen ziemlich großen Namen hatte, weil er hatte die erste koschere Fleischerei nach dem Zweiten Weltkrieg in Wien in unserem Haus. Und ja, damals habe ich mir gedacht, ja, natürlich Respekt ihm gegenüber. Solange er lebt, mache ich mir auf jeden Fall kein Tattoo. Das war immer klar für mich. Und ja, nachdem er leider dann von uns gegangen ist, was sehr schwer für meine Familie, für meine Mutter natürlich war und auch für mich, weil er so der Mann in der Familie war, der
Familienpatriarch.
Ja, so ist es, genau. Also er hat die Familie geleitet, gelenkt. In ihm haben wir alles zu verdanken. Ja, es war sehr, sehr schwer für die ganze Familie, auch für mich, weil ich einen super Bezug zu meinen Großeltern hatte. Ja, und nach seinem Tod ging es meinem Papa voll schlecht. Mein Vater hatte, glaube ich, einen Schlaganfall oder er war im Spital und ihm ging es sehr, sehr schlecht gesundheitlich. Und dann habe ich mir einmal ein kleines Tattoo stechen lassen. Das habe ich im rechten Sprunggelenk und damals war es nur Mom and Dad. Nur das hatte ich mir im Sprunggelenk machen lassen. Und das habe ich meinem Papa gezeigt. Und mein Papa, der war früher ein Rock'n'Roller, also der ist Sex, Drugs und Rock'n'Rolls, also komplett crazy guy früher gewesen, den ich über alles liebe und total schätze, super Papa ist. Und ich wusste, ihm kann ich das zeigen und er nimmt das nicht so arg auf. Habe ihm das gezeigt, gesagt, ja, cool, voll süß, aber zeig's halt nicht der Mama. Ich gesagt, na, mach es ihr nicht, sonst bin ich enterbt. Ja, nachdem, weil das eine Sucht ist, habe ich mir natürlich gleich am Rücken einen riesen Davidstern tätowieren lassen. Drüber habe ich den hebräischen Namen meines Großvaters und von links nach rechts groß geschrieben, the one and only, und drüber eine Krone. Das ganze Rücken widme ich meinem Großvater, weil er halt the one and only für mich war und wegen der Krone der König der Familie war. Natürlich, wenn mich viele Leute sehen im Sommer oder überhaupt sehen und oberkörperfrei und mich nicht kennen, denkt natürlich, welcher eingebildete Fratz geht da vor einem. Da hinten am Rücken stehen, von links nach rechts groß, the one and only, drüber eine Krone und drunter einen Davidstern. Ja, das sind halt diese Vorurteile, die man hat, aber das der Rücken gehört mein Großvater. Und
ist ja auch schön, dass wir das alles hier entkräften können.
So ist es, danke, genau. ja, und dann habe ich halt, komischerweise war das, im April habe ich mir das stechen lassen und habe halt natürlich im Sommer dann ein Leiberl getragen jedes Mal.
In welchem Jahr befinden wir uns ganz kurz?
Wir befinden uns im Jahre, wow, ich glaube 24. Ja,
also eigentlich relativ 23, spät.
Ja, spät. Und bin halt dann im Sommer und vor meiner Mutter immer mit einem Leiberl herumgelaufen, auch im Garten unserer Großeltern, was natürlich sehr komisch war, weil ich eigentlich nicht sehr oft so begleitet war im Sommer und eigentlich die Sonne liebe und liebe es braun zu werden. Und meine Mutter hat sich immer gefragt, warum tragt er immer Leiberl, wenn ich ihn sehe bei mir im Sommer und im Garten auch. Hat es den Papa gemacht. Der Papa hat mir schon gesagt, Bafi, Papa hat davon gewusst. Ich habe es ihm gesagt. Er zeigt das der Mama nie. Und die Krone hatte ich damals nämlich noch nicht. Nur den Davidstern. Und der Papa sagt, ja, zeig. Und die Mama, da hat mir schon weiter Informationen gegeben, dass halt die Mama schon an irgendwas denkt oder glaubt, da ist irgendwas faul. Ja, ja, und dann an einem Tag habe ich es der Mama gesagt. Und das war nicht leicht für die Mama. Und man sagt jetzt so, ich sage es jetzt so ziemlich leicht heraus, aber das war wirklich ein schwerer Tag für die Mutter. Ich habe auch nicht wirklich damit umgehen können, weil ich halt nicht gerechnet habe, dass sie so reagiert. Und sie war halt total traurig und hat wirklich zum Blären begonnen und hat gesagt, ja, ich bin einziges Kind und sie wollte nur nicht, dass ich mich tätowieren lasse, das und das. Ja, das hat sich dann auch gelegt in den nächsten Monaten zum Guten, weil ihre Freundinnen gesagt haben und ihre Freunde, dass es anscheinend gut ausschaut an mir. Ob das jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich war einfach froh, dass die Mama nicht mehr traurig war. Und somit habe ich gedacht, okay, jetzt hat sie das schon akzeptiert und ich bin jetzt eigentlich schon erwachsen.
Jetzt
und es
geht
ist
noch
doch
mehr.
Mein Leben, ja. Natürlich geht jetzt mehr. Und dann hat diese Sucht leider in Lauf genommen, ja.
Hat jedes deiner Tattoos und was zu sehen ist, Unterarme, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel, Oberkörper, glaube ich, ist auch recht voll,
ja.
Rücken auch, hat jedes deiner Tattoos eine Signifikanz für dich, eine Bedeutung?
Anfang schon. Also Anfang will man auch so, der Gedankensweg ist so, man will so reingehen, man will, ja, jetzt lasse ich mir doch nicht irgendein Schmutzes tätowieren, das hat schon alles Bedeutung und dazu stehe ich auch und ich finde, das sollte auch so sein. So dachte ich auch und jetzt sage ich mir, na, mir gefällt's. Jetzt manche, fast alle haben Bedeutungen, aber viele haben auch keine Bedeutung. Weil ich finde es einfach cool und mir gefällt's und genau, und ich wollte es haben. Aber mir ist schon klar, dass ich das für immer habe. Also mir ist auch klar, wenn ich das jetzt in 20 Jahren anschaue, schaut es nicht mehr so aus und es wird anders aus. Aber mir ist auch klar, dass ich in 20 Jahren überhaupt ganz anders ausschaue. Genau, also mir ist das schon klar. Und ja, und dann hat das seinen Lauf genommen und ja, ich bin zufrieden. Ich fühle mich ziemlich comfortable in meinem Körper und auch mir ist eigentlich egal, wie ich auf andere wirke. Ich fühle mich ziemlich wohl und das ist so das Wichtigste.
Hat der Tattoo-Artist oder die Tattoo-Artistin Scheiße gebaut oder ist der Pfanner einfach nur ein Trottel, wenn er Wölfe und Bären nicht voneinander unterscheiden kann?
Ja, ich glaube, der Pfanner sitzt schon lange jetzt in dem Raum und ist sich jetzt
nicht immer
gewohnt.
Nicht.
Und
Klage-Tendenz.
Nein, okay. Also ich muss, da bin ich schon bei dir, also es ist nicht sehr easy, das zu sehen. Ja, aber ich sehe es und das ist das Wichtigste.
Gibt es Bereiche, die off-limit sind? Also es gibt ja auch immer wieder Leute zu sehen, die dann auch das komplette Gesicht oder yeah, vielleicht auch den kompletten Kopf, Hals, auch Handflächen, also stell mir das auch unfassbar schmerzhaft vor. Gibt's bei dir Bereiche, wo du sagst, da ist noch Platz, da könnte was passieren und Bereiche, wo du sagst, sicher nicht?
Also ich habe anfangs gesagt, es soll alles einen Sinn haben und alles, was ich mir tätowiere, das ist jetzt schon einmal großteils weg. Und ich habe auch jetzt sage ich, ja, ich will nie mehr die Handflächen tätowieren lassen, noch nicht den Hals oder das Gesicht. Das sage ich auch jetzt. Ich weiß nicht, was ich in 5 Jahren sage, aber eigentlich war der Gedanke immer, dass wenn ich einen Anzug trage, dass man kein Tattoo sieht. Das ist im Moment möglich. Aber mir gefällt es auch sehr am Hals. Im Gesicht muss ich es nicht haben, am Hals gefällt es mir sehr gut. Auf den Handflächen auch. Der Bombschutz auch auf den Handflächen, was ich auch sehr cool finde. Wie gesagt, ich finde, Leute sollen das tun mit ihrem Körper, was sie wollen. Und leider ist unsere Gesellschaft noch nicht so akzeptabel, aber sie sollte so sein und ich supporte das auch. Und darum mache ich auch das, was mir an meinem Körper gefällt.
Ich muss gestehen, ich habe keine Tattoos, aber wenn ich mir jemals was tätowieren lassen würde, dann als alter Links- und Rechts-Legastheniker würde ich wahrscheinlich auf der linken Hand irgendwo ein L machen und auf der rechten Hand irgendwo ein R, damit wenigstens...
Das, wie du weißt.
Damit dann das auf jeden Fall
auch entsprechend sieht. Beim hilft das bei mir immer.
Du hast aber diese Sucht angesprochen, die sich daraus ergeben hat und das geht vielen Leuten so. Das erste Tattoo ist dann meistens nicht das letzte und es kommen über die Jahre dann welche hinzu, manche mit Signifikanz, manche so ist es, ohne. Ja. Ist das auch Teil deiner Ticks? Wir haben in der letzten Folge von Niki Hartl gehört, der über deinen Tick gesprochen hat, dass du, wenn du mit ihm Roomie warst, in Hotelzimmern erstmal unter dem Bett nachsehen musstest, ob da eh niemand ist. Du hast dich im Vorgespräch auch als Hypochonder bezeichnet. Welche, und du hast auch gesagt, du möchtest auch über diese Ticks sprechen. Ja. Welche Ticks sind es, die dich verfolgen, auszeichnen, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, ausmachen?
Boah, es hat in jungen Jahren schon begonnen bei mir und ich glaube, durchs Eishockey, viele Spieler entwickeln auch Rituale, vor allem an Matchtagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Rituale dann zu Ticks werden oder umgekehrt, aber einen bestimmten Ablauf, den man immer wiederholt oder wie man sich anzieht, wie man die Schuhe bindet. Und das hat natürlich, glaube ich, auch dazu gebracht, dass ich eben umso mehr Ticks mache, weil ich bin auch ein bisschen hin und wieder Perfektionist, oft, und dann bin ich aber auch crazy. Aber diese Ticks, die ich da habe, und die ziehen sich jetzt schon über Jahre. Manchmal sind sie schlimmer, manchmal sind sie nicht. Aber ich brauche schon so eine halbe, dreiviertel Stunde, bis ich im Bett bin am Abend. Und das ist natürlich, es ist nicht leicht. Es ist belastend, es ist zeitraubend und man kann das Leben einfach nicht so wirklich genießen. Das Eishockey ist sicher auch ist auch ein Grund dafür, glaube ich, auf jeden Fall, weil ich eben diese Abläufe habe und die müssen auch immer gleich sein, weil sonst glaubt man, dass irgendwas passiert. Das hat sicher auch damit zu tun. Und
das ist auch Aberglaube mit dabei.
Richtig, genau. Und das breitet sich jetzt natürlich auch auf ein privates Leben aus und auch auf Beziehungen und auf andere Menschen, weil das ist ja auch unangenehm, wenn du jemanden neu kennst, dann wirst du nicht sagen, okay, die glauben, du bist vielleicht jetzt ein voller Psycho oder was ist los mit dir, was machst du denn da? Ja, und das ist einem unangenehm und dann ist es halt auch sehr schwer, mit einer anderen Person zusammenzuleben, weil das ist schon so in deinem Unterbewusstsein, du machst diese Sachen und diese andere Person muss es ganz einfach akzeptieren. Und wenn es nicht so ist, dann kannst du nicht zusammenleben. Und ja, und es ist schon so schlimm, dass es auch eben mein privates Leben beeinflusst, im negativen Sinn. Also nicht, dass man mich falsch versteht. Viele Ticks kontrollieren mich und sind auch gut und halten eine Ordnung ein. Aber die Mehrheit der Ticks sind negativ. Und wenn das Privatleben beeinflusst wird, so extrem, dann muss man darüber reden und die auch ansprechen. Und ja, Psychiater helfen natürlich, auf jeden Fall auch. Und man darf auch keine Angst haben, die zu zeigen. Und viele, wie der Nick so lieb sagt, und er lacht über meine Ticks, aber ich lache auch drüber. Und er sieht mich einmal oder zweimal im Monat, wenn wir miteinander im Hotelzimmer schlafen. Aber ja, wenn du jetzt einen Partner hast, der sieht das jeden Tag. Und das ist einer vielen, vielen Ticks. Und das kann natürlich auch sehr unangenehm sein. Und das hat sich halt über die Jahre jetzt entwickelt und versuche jeden Tag an mir zu arbeiten. Aber es kostet sehr viel Zeit und das ist einfach eine verblendete Zeit und man kann sein Leben nicht so genießen, wie man es eigentlich genießen sollte. Und ich glaube, dass sicher mehrere und wahrscheinlich auch vermehrt Sportler solche Ticks haben. Und ich finde, das sollte man aussprechen, darüber reden und es sollte einem nicht unangenehm sein. Das ist ganz wichtig, wie bei vielen anderen Dingen, die einem nicht unangenehm sein sollte und immer ansprechen sollte, genau, ja.
Es gibt in vielen Bereichen Normalisierungsprozesse. Vielleicht tragen wir auch mit diesem Gespräch dazu bei, dass sich die eine oder andere Person, die das hört, auch denkt, vielleicht habe ich das auch, vielleicht ist es nicht so verkehrt, mal mit jemandem drüber zu reden. Mhm. Soweit du das auch zulassen möchtest, was ist ein Tick, den du gerne nicht hättest?
Wow. Ich weiß nicht.
Okay, es gibt mehr, wenn du...
Müssen wir, glaube ich, eine neue Show machen.
Keine Sorge, du kommst schon wieder zurück. Nein, hier zum Winter, ja klar.
Nein, da gibt's schon einige. Also ich kann das sagen, ich kontrolliere sicher. Also da gibt's einen Ablauf. Ich gehe zum Beispiel, ich putze zuerst die Zähne. Dann wasche ich mir wieder die Hände. Dann gehe ich duschen. Beim Duschen habe ich einen Ablauf, wie oft ich mir die Hände waschen muss. Wie oft ich mir den Kopf waschen muss. dann gibt es eine Routine, da muss ich mich abtrocknen. Das Handtuch darf niemand berühren vorher. Das muss, darf nur von mir berührt werden. Wenn das einmal am Boden fliegt, ist das dreckig, muss gewaschen werden. Dann wird eingecremt. Beim Eincremen, das kann der Emilio Romig bestätigen, wenn er das hört, und er wird auch wieder lachen, habe ich eine ganz eigene Routine, wie ich mich eincreme, das Gesicht eincreme. Dann kommt der Körper dran. Dann schaue ich, ob die Eingangstür zu ist, der Schlüssel dort ist, das Handy dort ist, die Wasserhähne abgedreht sind, Niki Hartl, jemand sich unter dem Bett versteckt, unter der Couch versteckt, dann liege ich im Bett drinnen, dann gehe ich nochmal aufs Klo, das ist auch eine eigene Routine, wie ich aufs Klo gehe, dann liege ich, also ja, und ja, mir ist das unangenehm, aber man kann diese Dinge aussprechen, weil sie halt präsent sind, und es ist auch wichtig, darüber zu reden, weil es hilft mir auch, und das hat natürlich, das greift natürlich total auf deine, auf dein Leben ein, ne? Es schränkt dich total ein, und es verändert dich in deiner Art, und vielleicht auch nicht zu wissen, engt es auch dein, wenn du Beziehungen hast oder Freundeskreise. Zum Glück habe ich so super Freunde, die mich so akzeptieren, wie ich bin, und an mir arbeiten und sagen, hey Rafi, das brauchst du nicht, oder, aber natürlich ist es dann total schwer, Beziehungen zu führen, und das, die anderen Partner können da nichts dafür, das liegt an mir, und das weiß ich, und das tut mir total leid, und ich tue mir selber leid, weil ich verbaue mir da eigentlich ein super schönes Leben, das ich schon habe.
Und jetzt ist auch kein Wunder, und ich möchte das jetzt nicht zwangsläufig auf die humoristische Schiene führen, aber dass du dann irgendwann das Prank-Battle mit den Lakos-Brüdern aufgegeben hast, denn es wäre relativ einfach, deine Routineabläufe zu disrupten.
Oh, ich glaub, das hat es auch disrupted, und das geht's ja. Weil ich gehe nach dem Duschen, ich habe beim Duschen nach dem Training genauso eine Routine. Ich dusche mich ab, dann creme ich mich ein, das und das. Und durch diese Sachen, geht das total in meiner Routine. Darum, und das ist auch der Hauptgrund, konnte ich nicht weiter pranken. Weil ich weiß, dass sie meine Routine interrupten würden. Und dass ich würde mich so uncomfortable fühlen und so unwohl, ja, dass das einfach nicht, dass ich da nicht, da, damit nicht klarkommen könnte. Und da eben, da ist wieder ein Grund. Ich verzichte auf so viele Sachen wegen diesen Abläufen. Und das ist eigentlich komplett krank, ist das falsche Wort. Es ist crazy, es ist traurig. Ja, es ist traurig eigentlich. Und ja. Und das hat auch mit dem Eishockey oft zu tun, mit Handschuhen, ganz speziell. Also es darf niemand in meine Handschuhe schlüpfen. Sobald jemand anderer in meine Handschuhe schlüpft, Tommy, neue Handschuhe. Damals Tommy, neue Handschuhe. Ich trage nur meine Ausrüstung. Ich kann nirgendwo aufs Eis gehen. Gerade habe ich mit meinen Freunden, weil ich mich graus, wenn das schon jemand anhatte oder so. Geht nicht. Und ja, es engt mich ein und es ist traurig, aber ja, viele Leute denken das vielleicht nicht, wenn sie mich sehen, aber ja, wie schon gesagt, man sieht Leute, man denkt, jemanden zu kennen, wenn man ihn anschaut oder wie er agiert in manchen Situationen, aber ja, also es hilft immer, wenn man zuerst sich mit der Person beschäftigt, mit ihr redet und sie versucht kennenzulernen und dann vielleicht erst urteilt. Das ist immer vielleicht besser.
Und es ehrt dich sehr, dass du so offen darüber sprichst, und wie gesagt, hoffentlich hilft es der einen oder anderen Person da draußen, dann auch sich selber besser kennenzulernen oder zumindest in sich selber reinzuhören und auch per Barometer auszutesten, passt das eh alles oder ist das vielleicht schon ein Tick, und da gibt es jetzt wahrscheinlich keine perfekte Brücke, um tatsächlich nicht nur auf die Zielgerade dieser Gesprächsserie einzubiegen, sondern auch nochmal zum Sportlichen zurückzukommen. Wir haben über diese Full-Circle-Momente schon ein klein wenig gesprochen. Das ist dein erster Karrierepunkt und dein letzter Karrierepunkt, justament gegen dieselbe Mannschaft passiert, dass in deiner letzten Profisaison in Wien ausgerechnet dein Junior-Hockey-Coach, der dir so viel gegeben hat und auch fürs Profileben mitgegeben hat, dann auch dein letzter Coach in der ersten Liga war. Wie war das? In der letzten Saison für die Capitals nochmal von Dave Barr gecoacht zu werden?
Ja, also ich habe mich...
Da war ich schon auf der Bank, als du in Linz warst?
Ja, genau. Ich habe mich total gefreut, den Dave wieder zu sehen und unter ihm zu spielen. Ich muss schon sagen, dass der Dave natürlich über die Jahre ein anderer Mensch war. Aber da ich das haben wir dann noch erfahren. Das wussten wir dann auch, dass er wirklich auch private Probleme hatte. und Probleme waren, also privat sehr viel zu tun hatte. Und er hat das auch selbst gesagt, dass ihn das schon verändert hat in Wien in der Saison, vor allem wo, als ich da war. Das haben die Burschen auch gesagt, ja, im Jahr zuvor war er ganz anders. Und das habe ich auch gespürt. Er war auch mir gegenüber anders, als ich ihn in Erinnerung hatte. Und das tut mir auch total leid. Aber wie gesagt, wir sind alle nur Menschen. Es gibt so viele Sachen, warum er so und so agiert. Und wenn man nicht nachfragt, wenn man sich mit der Person nicht unterhält, geht man einfach davon aus, okay, der ist einfach ein Unsympathler oder es geht ihm gerade auf die Nerven, aber es hat auch immer einen Grund, warum er, es muss nicht immer einen Grund haben, aber oft hat es einen Grund, warum er sich so verhält. Ja, und das war beim Dave der Fall und es tut mir total leid, weil er hat eine sehr, sehr harte Zeit im zweiten Jahr in Wien, glaube ich, und er hat das auch selber gesagt, er hat jemand anderen im Spielbild gesehen und das ist er nicht. Ich glaube, ihm geht's jetzt wieder besser und das freut mich total, weil, wie gesagt, ich muss mich für alles bei ihm bedanken, was er für mich gemacht hat, vor allem in Junior. Und in Wien hat er keine leichte Zeit und ich hoffe, dass es ihm jetzt besser geht, aber trotzdem war ich sehr, sehr happy, noch einmal unter ihm spielen zu dürfen, genau. Vor allem in meinem letzten Jahr in Wien.
Wenn wir über das letzte Jahr in Wien sprechen, dann müssen wir dann auch über das letzte Jahr deiner Spielerkarriere sprechen.
Ja.
Sprich immer noch über das vorerst letzte Jahr. Vielleicht gibt es ja noch die Mini-Hoffnung. Aber nach einem Dreijahresvertrag ist ein Angebot vorgelegt worden, das nach deinem Dreijahresvertrag, nach der MVP-Saison ist da ein Angebot vorgelegt worden, das deinen Leistungen einfach nicht entsprochen hat. Auch darüber haben wir gesprochen.
Ja.
War dir nach 22, 23 klar oder gab es eine Chance, die aktive Karriere in Wien zu beenden oder war dieses ganze Spiel dann wieder von neuem gestartet, dass du einen Vertrag vorgelegt bekommen hast?
Nach meinem letzten Jahr in Wien? Nein. Also auch nicht. Also das Management einen Monatsvertrag angeboten.
Einen Monatsvertrag?
Ja, das war halt das Angebot von dem damaligen Manager. Und
ich betone es nur nochmal, einen Monatsvertrag.
Genau.
In einem Sport, wo Jahresverträge leider Usus sind, aber es sind Jahresverträge.
Ja, genau. Also einen Monatsvertrag angeboten, bekam ich angeboten. Und ja, ich fand, dass da einfach der Verein nicht wirklich hinter mir steht bei einem Monatsvertrag und ja, dass
find
da
ich auch
keine Sicherheit besteht und den konnte ich halt meines Erachtens auf keinen Fall einwilligen.
Schilder da mal die Perspektive von außen und du kannst das gerne berichtigen, widerlegen oder auch dich diplomatisch aus der Affäre ziehen, was du über die gesamte Gesprächsserie nicht gemacht hast. Aber das Number Retirement vergangenes Jahr, also es hieß, und jeder wusste, Rafael Rotter wird die Saison in Kitzbühel spielen und für den EC Kitzbühel war es ein Riesen-Coup, einen Spieler deiner Größe auch an Land zu ziehen. Und dann kommt die Nachricht daher, wir retiren Rafael Rotters Nummer. Einerseits, erster Gedanke, well deserved, super, genauso soll es sein. Zweiter Gedanke, das ist doch eigentlich komisch, wenn du jetzt die Nummer retirest und du vielleicht einen dritten, vierten Frühling der Karriere dann noch erlebst. Dann wär's doch komisch, die Nummer schon retired zu haben und dich dann wieder zurückzunehmen und sie dann wieder abzuhängen und dergleichen. Für mich hat sich so ein klein wenig angefühlt wie, danke für alles, die Tür ist jetzt zu, deine Nummer ist jetzt oben, alles Gute. Wie hat sich das für dich angefühlt, also, als noch aktiver Spieler die Nummer retired zu bekommen?
Also ich muss ehrlich sein, ich habe mir das Ganze nie so gedacht, bis du es erwähnt hast. Ich muss ehrlich sein, ich war über die Jahre, habe ich dir schon gesagt, ich meine, Wien, die Organisation hat mir so viel gegeben und so viel für mich gemacht, aber auch mich sehr oft, vor allem das Management, habe ich mich sehr hintergangen gefühlt oft und nicht supportet und war schon...
Wertschätzung ist das Wort, das du suchst.
Habe mich halt vom Management nicht so oft wertgeschätzt gefühlt. Das sind meine Gefühle, das kann ich dir sagen. So habe ich mich gefühlt. Und dann war ich am Ende einfach so happy, dass der Hans Schmidt mir wieder eine Chance gegeben hat in Wien und mir wieder einen Vertrag gegeben hat, der Hans. Und noch einmal, kann das nicht oft genug sagen, wie sehr ich den Herrn Hans Schmidt schätze und was er fürs österreichische Eishockey und fürs Wiener Eishockey gemacht hat, ist einfach unbeschreiblich. Und das war schon eine große Geste für mich, dass der Hans mich da zurück wieder nimmt, weil er leider wurde das damals falsch formuliert und der Hans, glaube ich, da die Capitals dann wieder, also es stand dann wieder in der Zeitung, die Capitals haben dieses schlechte Angebot gemacht oder was auch immer. Wenn man liest, wie einer Capitals oder hört, wie einer Capitals, denkt man an den Hans Schmidt. Aber viele Entscheidungen triffst du das Management und nicht der Hans Schmidt. Und darum ist das immer sehr, muss man sehr vorsichtig sein, was man sagt und wie man es formuliert. Und ich bin so happy, dass mir Hans Schmidt nochmal die Chance gegeben hat, in Wien zu spielen. Vielleicht in meiner letzten Saison in Wien zu spielen und so meine Karriere in Wien abzuschließen. Und ich war dann einfach so happy, dass sie einfach die Geste mir entgegenbringen wollten und mein Jersey retiren wollen, weil ich eigentlich wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass das passieren wird. Und ja, ich war einfach so happy darüber, dass sie an das gedacht haben und dass sie das machen wollten, dass ich das unbedingt wollte. Wirklich, ich wollte einfach was Greifbares, was Sehbares hinterlassen. Und da ist mir der Hans so entgegengekommen. Und ich, natürlich, Leute werden sagen, ja, verdient, so soll es auch sein. Trotzdem ist es nicht immer selbstverständlich und ich bin da immer auch am Boden geblieben und bin da den Hans unglaublich dankbar, dass sie diesen Schritt gemacht haben und mein Jersey retired haben. Ja. Auch wenn ich vielleicht jetzt, wie du sagst, einen zweiten und dritten Frühling habe, die nächsten Jahre wieder spielen könnte, ja, dann reiße ich es mal halt runter und ziehe es wieder an.
Und was man auch hört, es gibt viel Wissenstransfer innerhalb der Capitals-Organisation. Hans Schmidt, mittlerweile Ehrenpräsident, der neue Präsident Martin Reiss, also auf der Ebene, ist auch schon zusammengearbeitet worden. Ich glaube, von all dem, was ich höre, von all dem, was ich gelesen und gesehen habe, dass die Zukunft der Kampfmannschaft der Vienna Capitals eine sehr, sehr positive ist, dass sehr viele kluge, intelligente Personen an den richtigen Stellen auch werken. Wünsche es mir ehrlicherweise auch, weil eine starke Hauptstadtmannschaft der gesamten Liga auch gut tut. Und nachdem ich schon gesagt habe, wir biegen auf die Zielgerade ein, gibt's ein allerletztes Mal die Gelegenheit, 5 T-Shirts zu gewinnen mit deinem Konterfei, mit deinen Leistungen im Jersey der Spuse Vienna Capitals. Was man dafür machen muss, ist wie in den vorangegangenen 5 Folgen gleich eine Gewinnspielfrage beantworten. Jetzt zuhören und dann noch einmal Raphael Rotter in Let's Talk About 6 genießen. Einer Winter Day Hockey O'Clock Original Series. In jeder einzelnen Folge von Let's Talk About 6 gibt es jeweils 5 exklusive Exemplare des auf nur 100 Stück limitierten Raphael Rotter Legenden-Shirts zu gewinnen. Beantworte einfach folgende Frage richtig, um am Gewinnspiel in dieser Episode teilzunehmen. Wie viele Punkte erzielte Raphael Rotter im Jersey der Vienna Capitals? Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Und mit ein wenig Glück gehört dir bald eines der heiß begehrten Raphael Rotter Legenden-T-Shirts. Win today, hockey, go for it. Zurück bei Win Today, Hockey O'Clock, zurück mit Let's Talk About Six. Raphael Rotter im Legenden-Talk. Wir haben das Ende deiner Karriere ein klein wenig seziert und wie es auch dazu gekommen ist. Gab es einen Zeitpunkt, wo du jemals das Gefühl hattest, dass du jetzt zur Legende geworden bist, zur Legende geworden sein könntest?
Nein, ich glaube, in meinen Jahren schon in Wien, also die letzten 6, 5 Jahre in Wien, habe ich schon öfters den Namen Legende und Raphael Rotter also in Zusammenhang gehört, aber meistens halt spaßhalber und ich bin ja keine Legende, keine Ahnung. Ich habe noch so ein junges Herz, ich sehe mich auch noch nicht so alt, wie ich eigentlich schon bin, und wollte eigentlich nie eine Legende sein, weil ich halt immer, oder vielleicht doch, aber eine spielende Legende sein. Ich find's total cool, wenn mich Leute so sehen. Ich wollte immer was hinterlassen und wollte einfach diesen Charakter Raphael Rotter hinterlassen, wo man weiß, okay, wenn man über mich spricht, denkt man an harte Arbeit, denkt man an Intensität, denkt man an Office-Training, was er da immer gegeben hat. Und man denkt, wie oft hat er gelacht? Also der hat fast immer einen Smile auf seinem Gesicht gehabt. Der hat das Ganze genossen. Natürlich will ich auch, dass man denkt, okay, der war der Partykönig in Wien, der kennt jedes Restaurant, jeden Nachtclub. Ja, alles diese Sachen wollte ich einfach, das ganze Package, dass das Leute erinnert und weiß und Leute, vor allem Jungs und Mädels, die den Sport ausüben und heranwachsen, denen der Sport taugt, dass sie an das denken und dass sie sich daran erinnern, wie geil, wie viel Spaß kann jemand haben. Und auch in meinem Alter habe ich den Spaß nie verloren. Mit 33, 34 habe ich leider noch immer so gefeiert wie mit 23 und 24. Habe natürlich ein bisschen vielleicht länger gebraucht zum Regenerieren, aber ich will einfach den Nachwuchs zeigen, wie geil dein Leben sein kann, wenn du dem nachgehst und da wirklich alles investierst. Und wenn das Wort Legende das alles definieren soll, dann können sie mich Kasperl, Frosch auch nennen, wenn sie wollen, wenn sie wissen, für was das Wort steht.
Möchte auch noch auf die Werte eingehen, die auf diesen Legenden-Shirts drauf sind, die anlässlich dieser Serie für dich gefertigt worden sind, wo auch einige Exemplare an die Spusewende Capitals gegangen sind, auch an den EC Kitzbühel, die dort hoffentlich zweckgebunden versteigert, verlost werden, was auch immer, solange es dem Nachwuchs oder Menschen, die das wirklich gerne haben möchten, zunutze kommen wird. Hätte ich dir als kleiner oder kleinem Wiener Bub gesagt, dass die ewige Bestliste, die Clubrekorde der Vienna Capitals im Jahre 2024 folgendermaßen aussehen werden? Was hättest du mir geantwortet? Clubrekorde. Meisten Tore, Raphael Rotter, 147, vor Mike Craig, 134 und Benoit Gratton, 129. Meisten Assists, Raphael Rotter, 353, vor Benoit Gratton, 273 und Darcy Wawrinka, 195. Die meisten Punkte, Raphael Rotter, exakt 500, vor Benoit Gratton, 402, vor Darcy Wawrinka, 289. Das Who is Who des Wiener Eishockeys der Moderne, der Vienna Capitals im Rückspiegel. Du in allen Kategorien vorne. Was hättest du mir gesagt, wenn ich dich als junger Bub damit konfrontiert hätte? Du wirst irgendwann mal der beste Wiener Eishockeyspieler, der erfolgreichste Wiener Eishockeyspieler der Neuzeit sein.
Ich hätte es nicht geglaubt, glaube ich. Also ich habe ja in der Volksschule auf meiner Karte geschrieben, dass ich im Eishockeyspieler werden will. Ist schon cool. Und ich habe in den Folgen zuvor auch erzählt, dass ich Ich liebe den Lifestyle, aber ich liebe das Leben. Eishockey ist ein riesen Part von mir. Ja, und wenn man so das Leben genießt und lebt, wie ich das mache, und dann aber trotzdem sieht, was man dahinter lässt oder was man in dem einen Teil, der ein Riesenteil von dir ist, geschaffen hat, ja, ist richtig cool. Ja, richtig geil und ja, ich glaube, man kann ziemlich stolz sein drauf.
Ich bin auch relativ bewusst dazu entschieden, so ein klein wenig Passing the Torch zu machen, zu betreiben, jetzt ganz am Ende dieses Gesprächs. Und das nächste beziehungsweise aktuelle Aushängeschild auch der Vienna Capitals und des Wiener Eishockeys abschließend sprechen zu lassen. Es ist natürlich der Kapitän der Spuse Vienna Capitals. Es ist natürlich Mario Fischer und habe ihn gebeten, vielleicht auch nochmal zusammenzufassen, was du fürs Wiener Eishockey bedeutest. Wir hören ganz kurz rein bei Mario Fischer.
Ja, es war Genuss und Privileg, mit einem Raphael Roth in der Mannschaft zu spielen. Immer ans Limit pusht, tagtäglich. Ich kann mich allzu gut an viele Battle Drills mit ihm erinnern, wo wir wirklich ans Limit gegangen sind und danach Grinsen im Gesicht wieder gehabt haben beide. Ja, er hat so einfach seine Mitspieler tagtäglich besser gemacht. Er ist ein einzigartiger Spielertyp gewesen, der immer sein Herz am Eis gelassen hat und der mit seinem Spielstil und mit seinen Emotionen am Eis die Wiener Fans bewegt hat wie kaum ein anderer. Er war den Nachwuchssportlern ein Riesenvorbild und nicht nur denen, sondern auch seinen Mitspielern in der Kabine, der ihnen zeigt hat, was es heißt, Profi zu sein zu den richtigen Momenten. Oft einmal Blödsinn gemacht, aber er hat gewusst, wann Schluss mit lustig ist und wann es jetzt ernst ist und dem Eishockey einiges andere unterordnen muss. Wenn ich Vienna Capitals höre, dann denke ich Raphael Rother. Er war nicht nur besonderer und hervorragender Eishockeyspieler, sondern wirklich, da habe ich einen Freund fürs Leben gewonnen, der immer offenes Ohr für mich hat und ja, sein außergewöhnlicher Charakter sticht dann nochmal den Eishockeyspieler aus. Und Raffi, von Herzen gratuliere zu deiner Karriere und bis bald.
Und wenn man Mario Fischer kennt und wenn man auch weiß, mit welcher Bedacht er Worte wählt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein größeres Lob geben kann als diese Rückschau und Zusammenfassung. Egal, was manche Leute, glaube ich, über dich gedacht haben und egal, wie schwierig es dir manche Menschen gemacht haben, wenn du nicht nur das Trikot unter der Hallendecke hinterlässt, sondern auch dann sowas zu hören bekommst, ich glaube, dann ist auch klar, dass Besonderes passiert ist, Besonderes geschaffen worden ist. Und wir haben es auch mal angesprochen, dass Erinnerungen sehr gern verklärt werden. Aber ich glaube, wir durften über die letzten Wochen und Stunden auch sehr, sehr viel richtigstellen, sehr, sehr viel aus deinem Innenleben auch hören. Ich möchte mich jetzt schon mal bei allen Wortspendern bedanken. Mario Fischer, Niki Hartl, Markus Peintner, Greg Holst, Gerd Schiffauer, Martin Ulmer, der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska. Vielleicht bekommt einer der genannten ja dann auch demnächst mal so eine Spezialserie. Ich möchte mich vor allem bei dir bedanken für die Offenheit, Ehrlichkeit, für den Witz und alles. Diese Serie ist grandios für mich, den Rückmeldungen nach zu urteilen, auch für die vielen Zehntausenden Hörerinnen und Hörer. Ganz zum Ende gehört die Bühne noch einmal dir.
Ja, ich kann mich auch noch für dich bedanken. Ich bin kein, ich kann gar nicht sagen Fan, aber ich höre nicht sehr viele Podcasts, leider von jetzt an, weil ich mir wahrscheinlich mehr anhören, auf jeden Fall. Ja, es war total gemütlich, mit dir zu reden. Du bist total sympathisch, ich habe dich jetzt erst auch kennengelernt. Ja, es war eine komplett gemütliche Stimmung. Ich konnte komplett offen sprechen und Es war total angenehm. Vielen Dank, dass du das machst und dass du so engagiert bist, überhaupt dem ganzen österreichischen Eishockey gegenüber, weil ich glaube, genau wegen solchen Leuten wie dir lebt das österreichische Eishockey noch. Und ich weiß, da ist nicht viel Geld dahinter und das ist sehr viel harte Arbeit und sehr viel Frustration. Aber ja, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass jeder einzelne Spieler und ich glaube auch jeder, der dich kennt, das schätzt, was du machst und dich auch als Menschen schätzt. Und das finde ich großartig, was du da für jeden machst und auch jetzt für mich gemacht hast. Mir hat das sehr viel bedeutet. Anfangs nicht. Anfangs wusste ich nicht ganz Bescheid darüber, wie ich damit umgehen soll und was ich alles sagen soll. Ich habe nichts als die Wahrheit gesagt und habe wirklich alles angesprochen. Danke, dass du mir auch geholfen hast mit der Wortwahl. Manchmal bin ich mal nervös, hin und wieder. Genau. Dankeschön und dass du ins richtige Licht gerutscht hast, manche Sachen, und mir damit geholfen hast. Vielen Dank. Vielen Dank an jeden, den ich hören durfte, der ein Wegbegleiter von mir war, mein ganzes Leben lang eigentlich. Und ja, zu den die meisten Leute kann ich zu meinem engen Freundeskreis zählen, die ich gehört habe. Vielen Dank an die schönen Worte. Ich kann, das wissen Sie, alles nur zurückgeben. Bin dankbar. Dankbar an die Karriere, die ich gehabt habe. Kann mit Glück sprechen, dass ich solche Opportunities und Optionen hatte und Leute immer hinter mir hatte, die mich eigentlich immer supportet haben, die hinter mir gestanden sind. Vor allem natürlich meine Eltern. Ohne die wäre das alles nicht machbar gewesen. Meine Freunde, meine Mitspieler, die immer für mich da waren, die immer alles aus mir rausgeholt haben und mich zu dem Spieler gemacht haben, der ich heute bin. Ja, ein Riesendank an den Herrn Hans Schmidt für die Jahre in Wien und den Support, den ich von ihm immer bekommen habe. Und auch ein und ich wünsche den neuen Vienna Spuso Capitals, Spuso Vienna Capitals, sorry, nur das Beste mit dem Christian Dolitzal da als Sportdirektor und mit dem Herrn neuen Präsidenten, von dem ich auch nur Gutes gehört habe und der super neue Ideen hat und da ein richtig geiler neuer Schwung in der Organisation kommt und ich mich tierisch freue für das Wiener Eishockey. Ja, und ja, ich bin einfach überglücklich, dass meine Karriere so gelaufen ist, wie sie ist und dass ich da jetzt mal für den Anfang sehr viel mit allen Zuhörern, hoffentlich sind es ein paar, das teilen kann, weil ich glaube, es ist auch wichtig, solche Sachen zu erzählen und ich hoffe, es werden mehrere solche Podcasts von anderen großen Spielen oder nicht großen Spielen, von anderen Spielen rauskommen, damit jeder mitbekommt, vor allem die Jugend, wie schön es ist, Profi-Eishockey zu spielen und wie schön es ist, das zu genießen. Ja, wie schon gesagt, ich habe das Privileg gehabt, Profi-Eishockey-Spieler jahrelang sein zu dürfen. Und ich kann euch eins sagen, es ist eins der schönsten Dinge auf der Welt und ja, ich werde es auf jeden Fall vermissen.
Ich kann mir kein besseres Schlusswort vorstellen. Deswegen vielen Dank, dass du diese vielen, vielen Stunden Let's Talk About Six mit Leben, mit Esprit, mit Freude, mit Witz, mit Nachdenklichkeit, mit manchmal auch ein klein wenig Traurigkeit befüllt hast. Es ist mir ein Privileg und weiß deine Worte auch zu schätzen, solche Zugänge zu bekommen und mit Menschen zu reden und versuchen, ein kleines Rädchen im großen Werkel namens Eishockey zu sein. Deswegen vielen lieben Dank, dass du das getan hast.
Dankeschön.
Win today, Hockey O'Clock.
kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Die mittendrin statt nur der Ball. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move. Oh, it's gone.